wie sehr dachte ich, ich habe freien Willen und habe freie Denke und kann denken, was ich will und bin ja so objektiv. Und dann erkannt habe, oh Gott, ich habe ja wirklich einen kleinen Korridor dieser Welt aus meiner Sicht gesehen.
Es kostet wirklich Kraft und Intention und Wille, um dieses Denken loszulassen und dieses neue Denken, worauf will ich dann meine Aufmerksamkeit richten?
Wie verengt wir sind in unserer Wahrnehmung einer Situation, in unserer Interpretation, in unserer Analyse, in dem, was wir sehen und auch nicht sehen, ist mir auch erst klar geworden, als ich diesen Weg wirklich, wirklich beschritten habe.
Aber es lohnt sich zu gucken, vermeide ich gerade etwas? Ist da etwas, womit ich mich eigentlich beschäftigen sollte, will? Und das ist eine Übung für jeden Enneagrammstil. Jeder Enneagrammstil kann bewusst werden, wo lande ich ganz schnell mit meiner Aufmerksamkeit.
Bevor es losgeht in diese Podcast-Episode, eine wichtige Besonderheit. Wir haben tatsächlich eine Pause, Zwangspause machen müssen. Mitten in der Episode kam ein Anruf, der sehr wichtig war. Den konnten wir nicht ignorieren. Und plötzlich hat die Episode aus Zeitgründen nicht mehr weitergehen können. Wir konnten nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ihr werdet jetzt zwei verschiedene Aufnahmetermine von uns sehen, die wir immer mal wieder hier und da dazwischen schneiden. Wir hoffen, es ist mindestens für die Audio kein Riesenbruch. Im Video werdet ihr vielleicht die ein oder andere Outfit-Wechsel sehen. Ja, also viel Spaß mit dieser Episode jetzt. Moin, Pam.
Hallo, guten Morgen, Philipp.
Wir sprechen heute mal wieder wirklich ein reines Enneagramm-Thema. Zumindest, also die neuen Stile werden beobachtet auf einem bestimmten Thema. Und du hast den Impuls gebracht, es soll darum gehen, wie wir denken, wie die Stile denken, welche Gedanken sie haben, über welche Themen sie nachdenken. Und da kann ich direkt nochmal auf verweisen auf Episode 39, unser emotionaler Reaktionskreislauf, weil wir sagen, dort, dein Wille ist absorbiert in dem emotionalen Reaktionskreislauf. Und eigentlich ist auch alles Denken, alle Gedanken und alle Sachen, die wir fühlen, in diesem Kreislauf mit absorbiert.
Und es ist ein Automatismus. Da haben wir keine freie Wille. Es läuft einfach für sich aufgrund von einem Knopfdruck, aufgrund von irgendeinem Input. Und es ist ein Ablenkungsmanöver. Also dieser Automatismus, jetzt denke ich darüber nach, ist immer um das tiefer liegendes Gefühl, wenn du so willst, psychologische Dilemma, zu entkommen. Zum Beispiel, wenn wir Angst im Körper haben oder Wut im Körper haben, dann kann sich dein Weg, diesen Weg ganz schnell im Kopf finden. Und dann, wenn ich eine 6 bin, dann ist es erstaunlich, wie schnell ich mir überlegen kann, was alles passieren könnte, was Schlimmes passieren könnte, was nicht gut laufen könnte. Oh, das und das könnte passieren. Und wenn es eine Wut ist, die wir eigentlich im Körper haben, wie schnell sie das den Weg im Kopf finden kann und eine Kritik formulieren kann. Entweder über uns oder auch über jemand anders oder die Situation. Aber es ist immer ein Ablenkungsmanöver, um wirklich präsent zu sein mit deiner Realität, so wie es gerade ist. Hm. Und natürlich ist es gelernt, sehr früh gelernt. Aber es hat ein sehr hohes Potenzial, wenn wir das ernst meinen mit unserem Reaktionskreislauf und diese Reifungsprozesse für uns erschließen wollen, wirklich durchlaufen wollen, dann lohnt sich das, das eigene Denken zu reflektieren, damit man, es ist wie ein Straßenschild, damit man Gedanken erkennen kann, ach, guck mal, das ist genau mein Zweiergedanke. Dann weiß ich, dass ich jetzt gerade im Automat unterwegs bin und nicht wirklich hier präsent bin. Was ist tatsächlich los? Was ist ein Knopfdruck? Was hat mich gestört? Welches Gefühl ignoriere ich gerade? Also man kann einfach das als Hinweis benutzen, um wieder zurück in Kontakt mit sich zu kommen und auf jeden Fall sich gut zu erden. Praxis, Akzeptanz und Wohlwollen. Das ist so ein bisschen kurzer Überblick, was eine tägliche Praxis sein kann. Und ich empfehle es sehr, weil es uns einfach weiterbringt im Sinne von Reifungsprozesse und uns befreien von diesen Schmerzkörper und Automatismen.
Lass uns auf jeden Fall aber erstmal in dem Automatismus bleiben und was da überhaupt passiert. Ich habe nämlich interessanterweise, gerade gestern Abend hatte ich ein Webinar online, 3 Stunden. Und da ging es um die 3 Zentren und es ging auch um Kommunikation und wie kann ich ganzheitlich, systemisch ein Problem, eine Situation anschauen und mit Fragestellungen der 3 Zentren einfach rauskommen aus meinem eigenen, ja, genau aus diesem Punkt, aus meiner eigenen Denkweise. Und es war schon interessant, das Feedback. Also ich habe ein paar Hilfsfragen für jedes Zentrum aufgeschrieben. So, was könnte man als Fragen, um das Kopfzentrum zu aktivieren, Herzzentrum, Bauchzentrum. Und da kam schon auch echtes Feedback so, ja, also diese Herzfrage zum Beispiel, die hat mich ja so also plötzlich auf ganz andere Gedanken gebracht, weil wie es mir geht, die Frage stelle ich mir gar nicht. Ja, was ich brauche, die Frage stelle ich mir gar nicht.
Ja.
Ich habe nur, ne, zum Beispiel ein Kopfmensch, ich habe nur darüber nachgedacht, was könnte passieren, wie kann ich es anders machen.
Ja, ja.
Und das ist wirklich, wie ich sag mal, klein eigentlich oder wie verengt wir sind in unserer Wahrnehmung einer Situation, in unserer Interpretation, in unserer Analyse, in dem, was wir sehen und auch nicht sehen, ist mir auch erst klar geworden, als ich diesen Weg wirklich, wirklich beschritten habe. Nicht nur über das Enneagramm theoretisch gewusst habe, sondern als ich wirklich angefangen habe, den Entwicklungsweg zu vertiefen und aus meinem Muster auszusteigen, da habe ich erst gemerkt, wow, wie sehr dachte ich habe freien Willen und habe freie Denke und kann denken, was ich will und bin ja so objektiv. Und dann erkannt habe, oh Gott, ich habe ja wirklich einen kleinen Korridor dieser Welt aus meiner Sicht gesehen.
So, sag mal doch ein paar Beispiele für diese Fragen für die Zentren. Einfach ein paar Beispiele.
Ja, kann ich machen. Also ich fange mit Kopfzentrum an. Typische Fragen, also es geht natürlich, im Kopfzentrum geht es ja natürlich vor allem um gute Information, verlässliche Information, auch Zweifel, Bedenken. Also das Bedürfnis ist Sicherheit, Orientierung. Ich möchte Sicherheit, Orientierung und das erlange ich durch gute Information, durch Verlässlichkeit, durch eine gewisse Überprüfung, auch wenn Informationen in Frage gestellt werden, das überprüfen zu können. Und natürlich Fragen, die damit zu tun haben, könnten sein, was könnte passieren? Wo sind deine Bedenken? Ja. Was wurde noch nicht gesagt? Welche Informationen brauchst du noch?
Ich finde, Kopfzentrum kann auch, wir brauchen ein ganz aktives Kopfzentrum, um zu erkennen, habe ich genug Informationen? Habe ich wirklich gut verstanden?
Ja.
Weil das ist tatsächlich ein echtes Thema. Oft haben wir irgendwas gehört, aber es ist nicht genug Information, um gut verstanden zu haben. Wir können falsch interpretieren, etwas falsch verstehen. Also auch das ist wichtig, dass das Kopfzentrum da wach ist.
Genau. Und das wäre sicherlich wichtige Fragen, die man sich stellen könnte, um seinen Kopf zu aktivieren. Gerade dieses, wenn man es jetzt unterscheidet zwischen geschlossen und offen, aus meinem eigenen Referenzwelt heraus nicht die Antwort schon vermeintlich zu kennen. Es gibt ja manche Leute, und das würde ich nicht einem bestimmten Zentrum zuordnen, du redest und die vervollständigen deinen Satz so ein bisschen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, das versuchen die aus Höflichkeit zu machen oder so irgendwie, damit die zeigen, dass sie gerade mit dir in Verbundenheit sind oder so. Und ich frage mich immer, warum machen die das? Aber ich frage mich immer, Ist es Ihre Interpretationswelt, die Sie jetzt vervollständigen, oder sind die wirklich bei mir? Also ich finde das so ein ganz komisches Gefühl.
Ja.
Und ich nehme dieses Beispiel, um zu zeigen, erstmal da rauszugehen und zu warten, was sagt die Person denn wirklich?
Ja.
Verstehen, ein bisschen, was du gesagt hast, ne? Verstehen, habe ich es richtig verstanden, was du meinst? Oder meinst du eigentlich was ganz anderes?
Genau, genau.
Ja.
Und wir lehren diese Interviewtechnik, ne? Wie wir eine Sherlock Holmes Haltung. Und diese Sherlock Holmes Haltung braucht genau diese drei offenen Zentren. Sonst übersehe ich was, überhöre ich was, verpasse ich etwas.
Ja, und die Zauberworte sind differenzieren, präzisieren.
Ja, ne? Differenzieren, präzisieren. Und es ist erstaunlich, wie schnell jemand einen Satz hört und das hininterpretiert zu einem Enneagramm-Stil. Also ein Beispiel ist, weil ein innerer Kritiker sagt, ich will eine Situation mit einer anderen Person gut klären. Für mich würde das immer anhören wie ein Bauchmensch, der spricht, würde ich sofort erkennen. Natürlich überprüfen, aber erstmal wäre es ein Indiz für Bauchzentrum. Wenn ich das Wort Harmonie höre, ist für mich ein Indiz für Bauchzentrum im Gespräch. Aber wer lernen will und kann ganz schnell das auf Beziehung interpretieren. Und alles, was danach kommt, ist, die reden ganz viel über Beziehung, wobei die eigentlich mitnichten über Beziehung reden. Die reden höchstens darüber, dass die ein guter Mensch sein wollen und ja gut mit anderen Menschen umgehen wollen. Also es ist Fickelied, es ist schon schwierig, dieses Interpretieren auf die Schliche zu kommen. Es braucht diese Wachsein und eine Bereitschaft, Fragen zu stellen und auch drüber nachzudenken, über diese, also Fragen zu beantworten. Ich bemerke, dass manche Leute fühlen sich belästigt, wenn ich diese differenzierenden und präzisierenden Fragen stelle. Manche fühlen sich ein bisschen belästigt dabei.
Ich finde, ein ganz tolles Beispiel dafür ist Angst. Also wenn wir diese, also es ist eigentlich so viele Beispiele, ne? Also egal welches Wort du nimmst, das im Enneagramm ganz oben bei irgendeinem Stil steht, Perfektion, Erfolg, Rache, also diese ganzen tollen Worte, die da stehen. Aber ich finde, bei Angst ist es ganz toll, weil vermeintlich gibt's ja immer diesen Alleinherrschaft, ein Wort für einen Stil. Angst ist gleich Enneagramm Stil 6. Und
das ist natürlich Blödsinn.
Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil jeder Mensch hat Angst.
Ja.
Nur, und wenn jemand viel über Angst spricht im Interview, dann würde ich noch gar nicht sagen, das ist Enneagramm Stil 6. Ich müsste wissen, worauf bezieht sich die Angst, wann passiert es, wie oft passiert es, ist es auf Menschen, ist es auf physische Sicherheit, also was ist überhaupt das Thema, was kann Angst auslösen, wie erlebst du es, kannst du es fühlen oder denkst du darüber nach? Also alleine mit diesem Angst könnte ich schon so viele Fragen stellen, damit ich nicht interpretiere, sondern damit ich die Referenzwelt der Person verstehe.
Ja, und auch einfach mehr Informationen habe, ne? Okay, also
ja, wir reden.
Ja, im Grunde, das Thema, was ich gebracht habe, ist, es ist ermächtigend, wenn wir lernen, unsere Gedanken zu beobachten, unsere Gedankengänge zu beobachten und zu bemerken, jetzt beschäftigen wir uns gerade mit etwas, was total zu meinem Stil gehört, ist auch so erstmal nicht schlecht, aber es lohnt sich zu gucken, vermeide ich gerade etwas? Ist da etwas, womit ich mich eigentlich beschäftigen sollte, will? Auf jeden Fall die körperliche Empfindlichkeit einfach überprüfen und gucken, ist da irgendeine Reaktion drin? Ist da irgendwo Angst oder Schmerz oder Trauer oder Scham oder irgendwas, wo ich gerade versuche, mich aus der Schlinge zu holen und das nicht zu fühlen? Das ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Das ist das erste Punkt. Also auf die Gefühle zu kommen, die eventuell darunter liegen, wenn ich nicht in den Fluchtweg Gedenken gehen. Aber das andere ist auch tatsächlich Entwicklungsweg, mein Denken transformieren, also ändern. Beispiel, habe ich schon, glaube ich, öfter in Podcast gesagt, aber ich bringe es nochmal von mir. Ich habe irgendwann bemerkt, dass ich ziemlich viele Gedanken hatte im Kopf. Ach, dieser arme Mensch, ich musste das für den machen oder das für den. Also irgendwie dieses dieser arme Mensch, mein Denken machte sie irgendwie kleiner, als die sind. Und die würden mich brauchen, meine Hilfe, meine Unterstützung brauchen. Und ich merkte eine Art Denken, die dazugehört. Und da habe ich gelernt, stopp, das ist die 2 pur, stopp. Jetzt schau mal noch hin zu denselben Personen und sehe, wie die auch stark sind und was die wirklich können und wo die meine Hilfe ganz bestimmt nicht brauchen. Und das war mein Training, um in derselben Person zu wechseln, von die klein zu sehen, zu ihrer Größe zu sehen. War das verständlich?
Ja, also diese eigentlich quasi fast der gegenteilige Impuls.
Ja. Und der Impuls war so stark, auf dieses kleine Bedürftige zu gehen. Es kostet wirklich Kraft und Intention und Wille, um dieses Denken loszulassen und dieses neue Denken, worauf will ich dann meine Aufmerksamkeit richten? Hm. Und das ist eine Übung für jeden Enneagrammstil. Jeder Enneagrammstil kann bewusst werden, wo lande ich ganz schnell mit meiner Aufmerksamkeit.
Es gibt noch ein Wort, Pam, wo ich weiß, dass dir wichtig ist. Gedankengebäude. Was meinst du damit? Ja.
Also das war für mich schon sehr früh, dass aufgrund von unserem Enneagrammstil entwickeln wir bestimmte Gedanken, die wir immer wieder denken. Wir entwickeln Vokabular, die wir immer wieder benutzen. Einfach aufgrund von den Themen, die für uns wichtig sind, unser Enneagrammstil. Das war mir schon klar. Und dann kam Helen Palmer irgendwann mit dieser Beschreibung, was passiert in unser Kopfzentrum? Also präzise, wir haben diese 4 Kategorien, die unser Enneagrammstil informieren, womit wir unterwegs sind. Und wir haben im Kopfzentrum eine Kategorie Vergangenheit. Da können wir das füllen mit eben diese Gedanken, Vokabular, was wir wahrnehmen, die unser Enneagrammstil interessiert. Vergangenheit, was ist in der Vergangenheit passiert, drüber nachdenken. Dann haben wir Gegenwart, über etwas nachdenken, je nachdem, was wir gerade von unserer Wahrnehmung aufgenommen haben, was ist für uns wichtig und interessant ist und worüber wir nachdenken. Wir haben die Zukunft, also Pläne machen für die Zukunft. Das ist sozusagen der 3. Zimmer in unserem Gebäude. Dann haben wir das 4. Zimmer, ist Fantasie, Fantasiereise. Wir können uns überall hinbeamen. Wir können über einen Tag träumen oder wir können auch, man könnte sagen, die Worst-Case-Szenarien verfolgen für eine 6 oder Mangel wahrnehmen für die 4 oder Verantwortung, wie man was macht für die 8 oder was könnte korrigiert für die 1 und so weiter oder was die Leute brauchen für die 2 und so weiter. Also das habe ich immer schon Gedankengebäuden genannt und diese Gedankengebäuden finden in verschiedene Zimmer statt, in, wenn du so willst, verschiedene Kategorien in unser Kopfzentrum. Und wenn wir es bewusst werden und wenn wir eine gewisse Agency entwickeln, also eine Praxis entwickeln, es bewusst wahrzunehmen und auch aktiv mit Wille, willentlich zu wechseln, dann das ist eine Ermächtigung in unser Leben, die ich finde sehr wertvoll. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, welche Themen die unterschiedlichen Enneagrammstile interessieren. Mhm. Und ich hoffe, dass das gibt einen theoretischen Hintergrund. Warum ist das wichtig?
Ich würde gerne dazu was sagen, weil tatsächlich diese Kategorien des Denkens kenne ich auch von dir. Aus meinem tatsächlich im ersten Seminar, in dem ich bei dir war, hast du das erklärt. Wir haben aber in unserem ganzen Leben noch nie drüber gesprochen, zu zweit. Wir reden ganz viel über ganz viele verschiedene Themen, aber ich habe es immer nur in der theoretischen Einheit gehört. Du hast auch eine schöne Meditation dazu tatsächlich. Aber wir haben noch nie drüber gesprochen und ich würde gerne ein etwas dazu sagen, was mir seit vielen, vielen Jahren drüber nachdenken auf der Zunge liegt. Ja. Und zwar diese 4 Kategorien, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, damit sich mit dem Kopf beschäftigen. Und ich finde diese Sonderstellung Fantasieren, das ist, finde ich, echt interessant, weil ich habe wirklich öfter bemerkt, dass diese Fantasie, also unser Gehirn ist ja leider, muss man sagen, sehr anfällig für Interpretation und ne, wir haben es schon besprochen, Interpretation, Glaubenssätze, meine Wahrheit, deine Wahrheit, so vermeintlich eine objektive Situation und zwei sind hundertprozentig sicher, dass es genau anders passiert ist. Ja, also Realität wird, sag mal, geformt.
Ja.
Und tatsächlich hat das mit Fantasie zu tun. Und was ich vermute, ist, dass diese Fantasie so stark ist, und ich würde interpretieren und dieses Ganze zu Fantasie dazu zählen, die Fantasie so stark ist, dass sie auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunftsgedanken Einfluss nehmen kann. Also meine Fantasie kann in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit reinwirken, auch wenn es faktisch vielleicht gar nicht relevant wäre oder
leichte Nuancen verändern, ja.
Und das wollte ich einmal laut aussprechen.
Ja. Und ich bin auch ganz vorsichtig, weil Interpretation, da bin ich jetzt keine Expertin, das sehr präzise zu beschreiben, aber ich weiß, dass es verschiedene Schritte gibt zur Interpretation. Es gibt dann Information, dann gibt es die Bedeutung für dich, für diese Information. Da kann es schon sehr unterschiedlich sein, jede Person. Und aufgrund dieser Bedeutung für dich entwickelst du eine Art Urteil, was gemeint ist. Und es passiert alles so spontan und das bemerken wir nicht.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube also nur,
Interpretation, das ist ein sehr interessantes Feld für sich, bewusst zu werden über Interpretation, aber dann auch in eine richtig gute Kommunikation. Ich glaube schon, dass wir das öfter machen, dass wir darauf achten, dass das, was ich sage, nicht uminterpretiert wird. Wenn ich bemerke, dass der Person was anderes gehört hat oder was anderes, dass ich das bemerke und dann wieder zumindest genug Information gebe, um es möglichst wieder präzise zu machen, was ich eigentlich gemeint habe. Aber das ist schon sehr fein in Kommunikation, ne? Ja. Da muss man schon sehr wach sein, sehr präsent und auch anbieten als Information und nicht als Empörung, dass du das so interpretiert hast. Ich habe das ganz anders gemeint. Das ist ja, was so schnell passiert, ne? Ja, also das sind alles mächtige Entwicklungen im Kopf. Und darf ich sagen, was meine erste, als Helen das als Theorie vermittelte, ich kann erinnern, ich war so erstaunt zu erkennen, dass ich mein Denken lenken kann. Ich kann es in die Vergangenheit lenken. Ich kann bewusst über hier und jetzt über etwas nachdenken. Ich kann es in die Zukunft lenken und diese Fantasie. Für mich war dieses Gefühl, ach, das kann man lenken. Da kann man entscheiden, worüber man in diesem Moment denkt. Und ich glaube, das war die Fundament für meine Interesse an was heute der Reaktionskreislauf ist. Das war, glaube ich, wirklich dieses Erkennen, wie viel Macht wir eigentlich haben, wenn wir wach sind, wenn wir präsent sind. Wie wir doch sehr stark beeinflussen können, was ich sonst als biologische Abläufe genannt hätte, verstanden hätte. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir denken, wenn wir das Wissen haben und wenn wir das anwenden können, ne, mit Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt, Kategorie wechseln in unsere Gedankengebäuden. Ja, und darüber geht es irgendwie in diesem Podcast heute.
Genau. Und vielleicht können wir unter diesem Aspekt, weil das, glaube ich, relativ dann verständlich wird, immer so ein bisschen gucken, was ist für den Stil oder für das Zentrum wichtig, was finden die besonders wichtig und was finden die eigentlich nicht so wichtig, dass es so ein bisschen eine Form hat.
Ja, und wir können ja mit eins anfangen, oder?
Ja, gerne.
Ja, natürlich ist die Suche danach, ist es richtig, entspricht es meine innere Werte? Machen die etwas, was eine Berichtigung oder eine klein erzieherische Maßnahme brauchen? Das ist schon eine Art, in die Welt zu schauen. Was könnte ein bisschen optimiert werden? Ob es eine Person ist oder ein Ablauf, was auch immer. Und das ist einfach der Blickwinkel, ganz oft der Eins. Und da können die, wenn die lernen, da einfach Stopp zu machen, dann können die auch wirklich lernen, ihre eigene Praxis zu machen und hinzuschauen, wie es eigentlich jetzt schon perfekt ist, wie es einfach genug ist. Und das heißt nicht, dass die nicht eine Information geben können. Tipp, Unterstützung. Aber es kommt mit einer ganz anderen Haltung. Da ist kein Kritik drin. Da ist nicht, ich bin ein bisschen rechthabisch und ich weiß es besser. Da ist kein moralischen gehobenes Zeigefinger mehr, ne?
Da würde ich gerne noch was ergänzen. Weil ich finde, was ich oft erlebe, wo ich die Eins auch, bevor ich diese Schule von dir durchlaufen habe und wirklich dann einige Einser kennengelernt habe im Gespräch, ich hatte immer falsch interpretiert, ne? Das ist wieder so schön gewesen. Meine Interpretation von Eins war, weil da Kritik steht, sind die alle eigentlich richtig ärgerliche Menschen, die immer so die gerunzelte Stirn haben und jeden Fehler, den sie sehen, sofort korrigieren und kritisch lautstark benennen. Ich habe gemerkt, es ist genau das Gegenteil tatsächlich. Ich glaube, zu dieser Wichtigkeit, was ist für die Eins wichtig, zum moralischen Maßstab gehört ja auch, dass es eben nicht, dass die Bauchenergie und diese Wut nicht ungefiltert in die Welt gehört. Das macht man nicht. Das ist nicht gut. Das heißt, diese verbotene Bauchenergie, in der Eins steckt, macht Kritik sicherlich irgendwie, es ist ein Thema, das sie anschauen. Also, ne, was kann man besser machen? Aber mitnichten wird das einfach so mal frei für jeden in die Welt posaunt.
Nein, und ich meine, wie gesagt, da nehme ich besonders ernst die Idee, wenn die Wut im Bauch haben, wenn die eine Reaktion im Bauch haben, also im Körper haben, und die nehmen es aber nicht wahr, weil es ist ja verboten, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass eine Kritik ausgesprochen wird, dass eine mögliche Optimierung ausgesprochen wird, weil es ist eine Art dieses, es fühlt sich ein bisschen ärgerlich an einfach, dass es nicht so ist, wie es absolut sein könnte.
Ja, ich finde aber energetisch ist es immer noch anders, als eine 8 Kritik aussprechen würde, eine 7 Kritik, eine 6 Kritik aussprechen würde. Also ich finde schon, die Einser haben so eine gewisse Handbremse noch irgendwie drin. Auch ja, wenn es offensichtlich.
Ich finde, es hat immer was Satirisches. Es ist nicht das Hinausposaunen, sondern es ist schon so ein bisschen du. Das macht man nicht so.
Ja, also dieses, ich glaube, das
ist wirklich. Aber wir wollen auch erwähnen, da viele Heiterkeit und Spaß und Lachen, was halt auch einhergeht, also eine Einzelperson, also ne, tanzen und lachen und das Leben genießen, auch das alles läuft. Also mitnichten, dass das irgendwie besonders kritische oder saure Menschen sind. Aber
ja, ich merke richtig, dass diese moralisch-ethische, wie sollte man?
Ja, genau.
Was wäre das Ideal?
Wie sollte man?
Wie darf man? Wie wäre es gut für die Welt, für die sozialen?
Ja, ja.
Das ist wirklich wichtig. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja.
Ja, und 2 habe ich schon ein bisschen erklärt, denke ich. Aber genau, eben das Thema, dass wir immer hinschauen, ich würde sagen, der Stolz steuert das schon so ein bisschen, um uns ein bisschen größer zu machen, ne? Immer so ein bisschen gucken, wie brauchen uns die anderen? Wobei es genauso umgekehrt auch läuft. Da gibt's manchmal Gedanken, die uns kleiner machen und uns anpassend machen und unwichtiger machen. Das gibt es ja auch. Das ist genauso wichtig, diese Gedanken zu stoppen. Auch ein Automatismus, uns kleiner zu machen. Der ganze Maßstab von Wichtigkeit ist im Herzzentrum einfach, finde ich, immer sehr wach. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ist immer wach,
ja,
ne? Also ordnet sich schnell ein irgendwo. Und
dieser Vergleich, ja.
Ja, dieser Vergleich. Und dieses, also ich glaube schon aus dieser Theorie von Transaktionsanalyse, I'm okay, you're okay. Ich habe einfach die innere Entscheidung getroffen. Ich will nicht. I'm okay, you're not okay. Und ich will nicht. You're okay, I'm not okay. Ich will das nicht. Ich will meine Balance haben, so wie es gerade ist. Und ich will dir deine Balance lassen, einfach so, wie es gerade ist. Und nicht meine Interpretation da reinbringen. Oder auf eine bestimmte Art eine wahrhaftigere Beziehung mit Menschen haben. Ne?
Das ist tatsächlich, was ich wichtig finde zu betonen. Es geht immer noch zu 100% um Beziehung, um gemocht werden. Also
ja.
Es ist kein Auftrag aus weil du jetzt hier für jemanden Beschützerinstinkt in die Bresche springen, Gerechtigkeit. Also das ist nicht der erste Impuls. Das ist nicht der wichtigste Impuls. Die Beziehung. Nee,
wobei ich über die Jahre mit der Entwicklung, ich habe dir ein Beispiel erzählt, wo ein Mann mit einem Arm im Meer diese Leiter runterkam und ich sah, wie die Wellen ihm da wirklich hin und her geschlagen haben und er war wirklich ziemlich hilflos. Da geht es mir nicht um Beziehung, da geht es mir einfach, dieser Mensch braucht gerade.
Ne? Aber das ist ja nicht das der alltägliche Normalität.
Nee. Aber ich meine, für mich war das erfrischend zu erkennen, guck mal, da ist ja auch eine Wahrnehmung. Also ich finde es, wenn wir uns ein bisschen befreien von diesen Automatismen, für mich ist es ein bisschen runterrutschen und wir landen mehr in unser Diamant, also was wirklich durch uns leben will. Und das ist das, was für mich, erstens ist es ein Befreiungsschlag, weil wir sind nicht mehr unter Zwang. Diese Gedanken, wir sind nicht mehr unter Zwang. Wir erlangen unsere Freiheit zurück, indem wir lernen, unser Denken zu erkennen, zu stoppen, zu transformieren und auch was anderes zu richten. Wenn man nur die innere Arbeit macht, dann braucht man es nicht mal bewusst auf was anderes zu richten, sondern man kann einfach die innere Praxis machen und dann entsteht sowieso was Neues. Aber es ist ein Befreiungsschlag. Was sagst du für 3? Was ist es, wo deine Gedanken früher oft hingingen? Was ist die Transformation?
Also ich glaube, wichtig finde ich wirklich dieses Gefühl. Es ist ein Gefühl des Vorangehens.
Ja.
Also etwas entwickelt sich nach vorne.
Ja.
Das ist für mich, also früher so immens wichtig, dass ich eigentlich da nichts anderes gemacht habe, als irgendwas nach vorne zu entwickeln. Aber ich finde auch, und das ist, glaube ich, was auch eben falsch verstanden wird, die meisten Leute interpretieren da rein Geld und Finanzen und Erfolg und Statussymbole. Ich kenne so viele Dreier mittlerweile in unseren Seminaren, die mehr oder weniger diese Verwirrung, genauso wie ich ja auch, hatten. Ich habe mich dann in der 4 gesehen am Anfang, oder erst in der 9, dann in der 4, weil für mich das nicht so wirklich ein großes Gefühl von Entwicklung hat, der Schritt nach vorne. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Interpretationen innerhalb der Dreier, was für sie bedeutet, jetzt geht's gerade irgendwie voran. Und für manche ist es bisschen mehr auf den Beruf geprägt, für manche ist es vielleicht mehr auf Privat- und Emotionalität. Also ich kenne auch Dreier, für die es sich mit der spirituellen Dimension und Emotionen zu beschäftigen, das, was sie ein Gefühl von es geht voran bringt.
Ja, ja.
Also, aber das ist wichtig. Also dieses Vorangehen, das darf nicht langsamer oder schlechter werden.
Ja, ja. Die Hoffnungsbringer, ne?
Also ich glaube man müsste, wenn man 3 kennenlernt, fragen, was ist für dich ein Gefühl von Vorankommen? Da kriegst du wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten. Zum Beispiel, immer wenn ich kreativ bin, was nichts mit Finanzen, gar nichts zu tun hat, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas geschafft, irgendwas, ich bin irgendwie vorangekommen, es ist irgendwie gut genutzte Zeit gewesen, es hat Spaß gemacht, es war schön. Also, ja.
Und könnte man sagen, dass du besser in Kontakt mit dir bist, diese Befreiung, wovon ich gesprochen habe. Du bist runtergerutscht, einfach in Kontakt mit dir und nicht in diese Automatismen um Prestige oder um Image oder um Geld oder um irgendwas zu erreichen.
Ich würde sagen, das war für mich ja noch nie so das Hauptriesenthema, da war ich ja eher so, spricht mich nicht so an. Aber ich glaube, was für mich der Unterschied ist, wenn ein Gefühl der Verlangsamung entsteht im Sinne von, hier ist gerade, weiß ich nicht, langweilig, uninteressant, bringt mir nichts. So, wenn diese Gefühle entstehen, dass ich damit anders umgehen kann und meine Gedanken auf andere Themen wenden kann, nämlich, wie ist dieser Moment trotzdem schön, wie ist dieser Moment trotzdem voll und groß und nicht nur geprägt von komme ich oder kommen andere, kommt die Situation irgendwie voran.
Das heißt, ist das Ungeduld, wovon du sprichst gerade?
Normalerweise könnte es Ungeduld auslösen.
Ja, ja, genau. Du kannst deine Ungeduld dich von Ungeduld zu befreien ein Stück
weit. Wenn ich zum Beispiel mit Menschen sitze, die sich über das Wetter oder, weiß ich nicht, zum 400. Mal darüber echauffieren, wie schlimm die Politik gerade ist und so, dann denke ich sehr schnell, oh Gott, ich muss hier weg. Und da kann ich jetzt mittlerweile, glaube ich, anders umgehen mit.
Sag ein bisschen mehr dazu. Was ist es, was du dann in der Situation empfindest? Wenn es nicht Ungeduld ist, was ist es dann?
Neugierde.
Mhm.
Auch mich einbringen, sich einlassen. Weil der Fluchtimpuls ist ja eigentlich so, ich bringe mich nicht ein, ne?
Ja, ja, ja. Und ist es auch ein Hauch von Empathie, warum die gerade so über die Politik sprechen? Also, dass die ihre eigenen Sorgen
dazu, genau, das kommt auch noch dazu, ja. Also, ich kann dann den Mensch viel mehr sehen, der im Hintergrund sich über irgendwas aufregt.
Ja. Okay, lass uns zu viel gehen, ist das gut?
Ja, ja, ja. Ja.
Natürlich ist der Mangelwahrnehmung, das hat schon einen Titel, also der wichtigste Thema, wo die viele einfach bewusst werden können, ist Mangelwahrnehmung. Und Mangelwahrnehmung löst Mangelgedanken aus. Und wenn Wut im Körper ist, dann wird diese Mangelwahrnehmung, bekommt eine ganze Menge Argumente gegen jemand und warum die irgendwie so nicht richtig sind oder nicht richtig ticken oder was auch immer. Es kann sehr viel Kritik auslösen. Und je mehr es aufgebaut wird, je mehr Wut im Körper ist, umso abwertender kann die Kommunikation werden.
Und auch umso kälter, ne?
Kälter und abwertender und auch sehr diese Teflon, was die Viere so manchmal haben, ne? Also unerreichbar, raus aus Beziehung.
Sag nochmal andere Worte, eine kleine Erklärung für Mangelwahrnehmung, weil vielleicht nicht kann jeder nicht sofort was damit anfangen.
Also eine Situation, jegliche Situation, wenn du sehr in die Viere Struktur bist, dann ist einfach irgendwas. Es fehlt noch was. Da könnte noch was sein. Und ich meine, ich gebe dir ein Beispiel, eine Freundin ganz früher. Sie war ja nun geschieden und hatte ganz ehrlich unheimlich viel Geld zurückbezahlt. Ihr Mann hatte Schulden, sie hat das alles ausgebadet. Also sie war ganz tapfer, zwei Kinder noch durchgebracht. Sie hat es sehr gut gemacht alles. Also ich habe sie ein bisschen dafür bewundert. War auch nicht so meckrig oder nicht so viel Opfer oder so. Ich fand, sie hat es gut gemacht. Und natürlich kommt dann irgendwann die Phase, wo sie vielleicht mal eine neue Partnerschaft haben möchte. Und sie war eine hübsche Frau. Also ich habe gedacht, kein Problem. Und dann ging es los. Und sie hat jemanden kennengelernt und dann zuerst hieß es, ah, ganz toll, ganz toll. Und dann haben die ein Wochenende zusammen verbracht, vielleicht bei ihm zu Hause. Ein Beispiel war, du glaubst es nicht, er nimmt noch eine Nagelschere und schneidet an die Grashalmen herum, damit es so schön ordentlich alles aussieht. Das war ein Beispiel. Ich habe wirklich einige solche Beispiele, wo ich, es war immer dieses erstmal alles himmelhoch jausend. Und dann, nachdem die so ein bisschen sich kennengelernt haben, kam sofort diese Mangelwahrnehmung, aber der Mangelwahrnehmung hat sofort die ganze Beziehung in Frage gestellt. Und das ist eine hochemotionale Reaktion mit Mangelwahrnehmung. So wirst du keine Beziehung eingehen können, weil es einfach zu viele Emotionen auslöst. Hm. Also die Mangelwahrnehmung erstmal erkennen und dann nochmal hin.
Jetzt, wo du so ein Beispiel nennst, wie viele Geschichten ich schon gehört habe, warum ein Mann oder eine Partnerin doch ist wirklich von einem Tag auf den nächsten, also ich habe es jetzt doch, jetzt habe ich ihn oder sie erkannt.
Also das ist diese eine Art Denken bei der Enneagramm-Stil 4 und die andere Art Denken, was mich so fasziniert ist, wenn es ein Problem gibt, ist immer sofort diese Gedanken, dann muss ich die Beziehung beenden. Und auch das ist etwas, was dazu führt. Also natürlich nicht alle vier, wir müssen vorsichtig hier sein. Aber ich sage mal, ist ein bisschen übertrieben, die Dynamik, die diese Mangelwahrnehmung in vier auslösen kann, kann dazu führen, dass es immer diese Himmelhochjausen zu Tode betrübt, auch in Beziehung etwas auslösen kann. Mhm. Und ja, das ist wichtig, das auf die Schliche zu kommen und zu bemerken. Ich habe gehört von unser Georg, der für uns auch teilweise Entwicklungsgruppe und so weiter macht. Das Thema ist einfach sich einlassen in eine Situation. Und das kostet, wir wissen, das Kopfzentrum kontrolliert bei vier.
In die Realität, sagt er immer gerne.
Die Realität, wir wissen, dass es...
Einlassen in die Realität.
Die Angst vor Schmerz ist wohl sehr groß in die Struktur. Und die haben so ein bisschen Fantasie, das wird auch übertrieben. Also wir würden es nicht aushalten, wir würden es nicht überleben, wenn wir diesen Schmerz spüren würden. Aber die Wahrheit ist natürlich, viele können sehr gut mit Schmerz umgehen. Die sind nun gerade an diese Randthemen im Leben, können die sehr gut mit umgehen. Mhm. Also das ist alles so ein bisschen Geschichte, Automatismen in die vierte Struktur. Und das lohnt sich so sehr, das auf die Schliche zu kommen, Stopp, Erden, Praxis machen und sich andere Gedanken, also andere Gedanken ist, wenn etwas fehlt, so an der Stelle einfach hinschauen, aber was ist alles da? Was ist alles gut hier? Und das kostet Kraft und richtig starken Willen, weil die Struktur ist stark und vorsichtig über Mangelwahrnehmung.
Da muss ich über ein Beispiel aus unserer Coaching-Ausbildung denken, wo eine Vier gesagt hat, jedes Mal, wenn sie im Hotel angereist ist, jetzt im letzten Seminar, im sechsten Seminar, schafft sie es, nichts am Zimmer zu verändern und den Schmerz quasi auszuhalten und zu sagen, guck mal, wie vielleicht der Raum doch schon, was ist alles da und wie ist er vielleicht doch sogar schon schön, und nicht das Gefühl zu haben, ja, nur weil irgendwie ein Lampenschirm hässlich ist, eigentlich, ich brauche ein neues Zimmer. So
absolut, absolut. Mhm. Also das ist dieses Denken, diese Wahrnehmung, Denken löst dann ganz schnell Drama aus und. Ja, das ist ein sehr interessantes Feld, sehr interessantes Feld. Ja, dann haben wir Enneagrammstil 5 und jetzt sind wir im Kopfzentrum und jetzt spielt Angst eine Rolle und jetzt spielt ein superaktiven Kopfzentrum, der alles bedenken will, bevor es in Aktion tritt. Also wenn du ansprichst, wollen wir machen, dass da sofort Gedanken kommen, Fragen, ehrlich gesagt Fragen, bei 5 sind die Fragen. Die Fragen kommen sofort. Also woran hast du gedacht und woran hast du nicht gedacht? Und was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn das passiert? Und müssen wir nicht erstmal das fragen? Und also die haben im Kopf Fragen und Gedanken, die ich würde sagen, kein anderer hat. Man kann die Fragen auch oft nicht beantworten, weil man gar nicht auf diese Idee kommen würde, solch eine Frage zu stellen in eine bestimmte Situation. Und was ich bemerke ist, es sind Fragen, die fallen zwar so ein in der Situation, aber du musstest der Gesprächspartner da haben, worum es geht, um die fragen zu können, weil keine kann die Frage beantworten, außer der Person, worum es geht. Hm. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ich glaube ungefähr, also wenn man jetzt zum Beispiel über ein Thema spricht, dass dann eigentlich der Fachexperte an dieser Stelle im Raum sein müsste.
Genau, genau.
Ja.
Und
was würdest du sagen, ist wichtig? Also dieses, was ist besonders wichtig für die 5 zu bedenken, was sind die Themen, die wichtig sind, für die besonders wichtig sind?
Also du meinst jetzt jeder eigene Expertenthemen oder was meinst du hier?
Nee, also wir haben ja so ein bisschen, was ist vorne an für die, ist für den Stil wichtig?
Ja, also alles zu bedenken, ich glaube, ist vorne an. Alles zu bedenken, bevor ich in Aktion tritt. Und alles zu bedenken heißt, die ganze Information zu haben. Also wenn eine 5 etwas erklären will oder verstehen will, dann brauchen die halt sehr viel mehr Information, würde ich vorschlagen, als irgendein anderer Enneagramm-Stil. Hm. Oder aber wenn die 8 zu 5 geht mit der Linie, dann können die genauso sein. Alles bedenken, alles vorausbedenken, bevor wir in Aktion treten. Das ist Nummer 1. Und dann, wenn es ein Thema gibt, was interessant ist, für der 5 einfach die absolute Thema im Leben, dann ein ständiges Haps, Haps, Haps. Wie bekomme ich mehr? Wie bekomme ich mehr? Wie bekomme ich mehr? Und das sind die Themen, würde ich sagen, die das Leben schon ziemlich bestimmen. Und natürlich in Beziehung ist für die fünf das Problem, dass die nur eigentlich über ihren Themen reden und da viel Worte zur Verfügung haben. Sobald du aus dieser Schublade, ne, aussteigst oder out of the box, dann wird es schwieriger zu kommunizieren. Und das ist einfach das Entwicklungsfeld für fünf. Was ich enorm hilfreich finde, wenn die es schaffen, diese vielen Fragen, die entstehen, nicht auszusprechen. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Aber wenn die diese vielen Fragen nicht aussprechen oder dosiert aussprechen, reduzieren auf 2-3 Fragen statt so eine Tour, so, dann können die mehr in Kontakt mit sich kommen, sich ein bisschen beruhigen, weil immer ist Angst dahinter. Manchmal auch Wut, aber oft Angst. Also das ist auch ein Thema, sich einlassen in Beziehung. Also das Denken, also eine Art Selbstmanagement über das Denken, das ist überhaupt was im, wir reden über alle Stile, aber im Kopfzentrum ist es von besonderer Bedeutung, weil der Kopfzentrum so schnell ist. Weil Angst die Grundmotivation dahinter ist, das löst einfach Fragen aus und es löst eine erhöhte Kopfaktivität aus. Mhm. Also im Kopfzentrum haben die alle ein bisschen was damit zu tun, zu lernen. Ich würde nennen Selbstmanagement über Fragen speziell. Manchmal Sprüche, also Fragen und Sprüche, das sind so, es hilft, damit die sich ein bisschen besser in die Situation, in Realität, in Beziehung einlassen können. Ne?
Ja, okay, ich habe natürlich... wir wollen es ja nicht zu extrem lange machen. Ich hätte natürlich auch noch ein paar Gedanken, aber wir gehen mal zu 6.
Enneagrammstil 6. Natürlich ist es angstzentral und Angst in der Form von ich fühle mich verantwortlich für mich und alle anderen auch sicher zu halten. Und wenn ich genug wach bin, genug vorausdenke, kann ich uns sicher halten. Also springt es sofort im Worst-Case-Szenario, in was könnte passieren, wenn. Und das einfach zu erkennen und zu erkennen, ich meine, es sind halt Gedanken im Kopf. Aber was die Angst braucht, ist die Beruhigung durch die eigene Erdung. Also das ist ein maßgeblicher Unterschied. Wenn du wirklich dich gut Stopp machst und erdest und eventuell hineinspürst, ist Angst da, ist Wut da, was ist da im System? Aber dann diese Akzeptanz und Wohlwollen, diese Bauch-Herz-Verbindung einfach ein bisschen öffnen, dann hast du eine ganz andere Sicherheit, eine geerdete Präsenz und Sicherheit. Und dann wirst du vielleicht immer noch, denke ich, ein paar gute Fragen stellen, weil das ist auch irgendwo eine Gabe für die Kopfmenschen, aber vielleicht nicht ganz so viel und nicht so blockierend. Ich meine, wir erleben es manchmal als blockierend, zu viele Fragen, ne?
Also ich finde, da würde ich gerne tatsächlich noch ein bisschen differenzieren, weil dieses Wort Worst-Case-Szenario ist wieder sowas, was, finde ich, total fehlinterpretiert werden kann.
Das ist ein bisschen missbraucht.
Ja, also nur weil ich mir ausmalen kann, was passieren könnte im schlimmsten Fall, heißt es nicht, dass ich deswegen eine 6 bin. Wenn ich, man kann sich auch zum Beispiel... in der Arbeitswelt, ne, wenn ich ein neues Projekt anfange, was könnte am schlimmsten Fall passieren? Das hat gar nichts mit 6 zu tun. Also klar, ja, vielleicht, aber das ist nicht, was wir meinen mit 6. Also dieses Wichtige ist aus meiner Sicht, ja, Sicherheit, also schon dieses Sicherheitgewinn, das Gefühl von Sicherheit. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, so diese, was will die Person wirklich? Also dieses irgendwie zu finden, diese Antwort zu kriegen, durch entweder Fragen, durch entweder Testen, durch ein bisschen attackieren, durch ein bisschen erstmal so sich zurückziehen und beobachten. Also es gibt verschiedene Strategien, aber immer so ein bisschen dahinter ist, was wollen die eigentlich wirklich von mir? Mhm. Was führen die im Schilde? Was ist die Intention? Haben die das bedacht? Kann ich vertrauen, wenn die einfach was sagen? Muss ich da nochmal nachfragen, ob das stimmt, was die da für Informationen mir geben? wenn die einen Plan mir zeigen, haben die an üblicherweise, kann ich mich auf die Person verlassen, dass alles mitgenommen wird in der Tasche und so weiter? Oder muss ich 40 Fragen stellen?
Ja.
Also dieses, was genau ist das? Ist das so, das erlebe ich immer wieder bei Sex. Kann ich dir einfach nur vertrauen oder muss ich ein bisschen überprüfen?
Und ich möchte hier auch mal, ich sag mal, so ein bisschen eintreten für die sechste Intelligenz dabei, weil ich wertschätze.
Ich meine das gar nicht nee. Abwertend. Ich
wertschätze immer sehr diese bewegliche Kopfzentrum.
Mhm.
Ehrlich gesagt, ich wertschätze das sehr bei 5. Ich wertschätze das sehr bei 6 und auch bei 7. Die haben ihre unterschiedlichen Bereiche.
Mhm.
Aber die sind für uns enorm unterstützend, die nicht so im Kopfzentrum unterwegs sind. Also das sollten wir hier betonen. Diese Art zu denken ist, es birgt die natürliche Gabe Intelligenz da drin. Nur wir können erkennen, wann es eine Art Zwanghaftigkeit bekommt, diese Automatismen, die laufen, wenn wir eigentlich irgendwo im Körper ein Gefühl oder eine Reaktion haben, die wir dadurch ignorieren. Das ist der Unterschied.
Hm. Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst, weil die Intention hatte ich natürlich nicht. Ja. Wenn ich an meine Sechser denke, die in meinem Umfeld sind, dann im Gegenteil. Also ja, ich bin fast eher immer dazu geneigt. Siehst du noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe?
Genau,
also,
genau.
Ich finde, es ist eine ganz große Expertise, die da auch drin steckt. Ja.
Genau, genau das.
Hm.
Und wir können sie wirklich bewundern, glaube ich, weil wir im Herzzentrum einfach ein bisschen anders unterwegs sind. Und es ist einfach eine Ergänzung und eine Bereicherung. Ne? Auf jeden Fall. Aber das, wovon wir heute sprechen, ist, was alle haben, dass die erkennen können, wann die Automatismen im Kopf ein Ablenkungsmanöver sind, um nicht wirklich gut geerdet, zentriert bei sich zu sein und Praxis zu machen mit den vorhandenen Emotionen, Gefühle und Knöpfe. No? Darüber reden wir heute.
Ja, lass uns mal zu Enneagramm Stil 7 gehen.
Also da fällt mir natürlich sofort ein, Optionen und Möglichkeiten. Und ein hohes Bewusstsein für womögliche Limitierung. Also ich glaube, da sind die hellwach. Da können die ganz schnell bestimmte Gedanken fassen. Die können aus unterschiedlichen Situationen sowohl eine Möglichkeit, eine Option entwickeln, als auch womögliche Limitierung. Also die wollen, dass wir denken. Die wollen uns framen. Die wollen uns... beides kann schnell passieren. Und auch ein Grundgefühl von angenehm und unangenehm. Also zieht es hin, oh, das könnte angenehm sein. Und oh, das könnte unangenehm sein. Da könnte man vielleicht das mit verbinden mit der Idee, das könnte limitierend werden. Wenn es ein unangenehmes Gefühl bringt oder wenn es in eine Ecke bringt, wo ich womöglich nicht dieses Gefühl habe, Durchblick und genug Bescheid zu wissen, das ist für alle Kopfmenschen sehr unangenehm, aber für die 7 ganz besonders. Ja, was fällt dir dazu noch ein?
Ich finde, das ist wirklich echt der wirkliche Kern. Also wenn man verstanden hat, ich hoffe immer durch wirkliche Auseinandersetzungen mit 7ern und dem 7er System und nicht nur durch Bücher, aber wenn man wirklich verstanden hat, was Limitierung bedeutet im Sinne Enneagramm Stil 7, dann erlebe ich, dass das irgendwie immer Teil der Gedanken sind. Also es ist echt ein roter Faden, sowohl in der Fähigkeit, Kompetenz, diese Abwechslungsreichtum im Sinne von Möglichkeiten, Optionen, was du schon gesagt hast, aber auch im Sinne von eine Lösung entwickeln, etwas, was es so nicht gab, Innovation, eine Synergie, irgendwas zusammenzubringen von zwei verschiedenen Modellen oder Themen, die so jetzt erstmal nicht offensichtlich zusammengehören. Auch in der oft eine bildliche Gedankenwelt, also diese visuelle Gedankenwelt vorm inneren Auge, wie so eine Art, so eine gewisse Art Film, der so abläuft. Auch das, finde ich, hat viel mit diesem Limitierung zu tun. Und aber auch eben dieses Vermeidung. Also es ist schon so, dass ab einem gewissen Punkt, wo du hast das schöne Wort unangenehm gesagt, wo es schwer wird, wo es zäh wird, wo es gerne auch das schöne Wort langweilig wird, ja, dass dann schon auch eine gewisse Wegbewegung in den Gedanken im Kopf hin zu wieder, ja, ach, was könnte man denn noch draus machen? Oder wie könnte, ja, man es denn noch anschauen? Und ich finde, ja, ein Paradebeispiel, um dieses Wort zu beschreiben, ist ein anderes Wort, Faszination. Ich finde, ja, dieses, ja, Leuchten in den Augen und Faszination für ein Thema und Energie, ja, also die Energie, die in Faszination steckt, ist eine ganz tolle siebener Energie, finde ich.
Ja, ja, ja. Aber das ist auch richtig anziehend, ne?
Ja.
Also,
ja,
die können die Leute mitnehmen. Wenn die fasziniert sind von etwas, die können andere Menschen wirklich mitziehen, weil man geht halt gerne mit. Da ist was Positives. Die können es auch so beschreiben, dass es faszinierend wird für andere Menschen und,
für,
ja.
Für mich ist ja mein Lieblingssiebener, natürlich abgesehen von meiner Frau fürs Protokoll natürlich, ja, aber mein Lieblingssiebener aktuell ja Jacob Collier. Alle, die, ja, genau, mit mir zu tun haben und in Seminaren sind und Ausbildungen, kennen meine Faszination für ihn. Und ich finde, ja, da
haben schon mal von ihm gehört.
Kann sein, dass ich den Namen mal erwähnt habe. Und ich finde, da, ja, kann man es aber erleben. Also dieser Mann ist hat die Fähigkeit, unabhängig jetzt von geschmacklich, ob man seine Musik mag oder nicht, Menschen mitzuziehen, mitzureißen, zu interagieren, sie zu begeistern für Musik, für Kreativität, für, also was, ich finde, da lebt sieben Faszination wirklich in Reinform.
Und die Wirkung von, da sieht man, wie er von sich aus und seine Impulse in seinem Kopf, in deinem System allmählich über die Musik, über Handbewegung, allmählich die Verbindung zwischen verschiedenen Gruppen, erstmal erteilt in Gruppen irgendwie auf und dass diese Gruppen dann wieder irgendwie zusammenkommen. Er schafft es, diese ganze Arena, ich weiß nicht, wie viele Leute sind das, Philipp, also was ist, ja, das, 10.000 oder 3.000?
Ja, Zehntausenden, ja.
Ja, er schafft es über so kleine Schritte, dass die alle irgendwann wie ein Feld sind, ein Resonanzfeld, ein Musikfeld, ein Rhythmusfeld. Ja, das ist faszinierend und das ist wirklich die ganz große Gabe der Sieben, live, in Action. Ne?
Mhm.
Wie du sagst, auch wenn man muss nicht unbedingt seine Musik mögen, aber das, was passiert, also ich finde, wenn man etwas über Einheit verstehen will, über Einssein verstehen will, dann kann man das ruhig mal angucken.
Ja, das stimmt, ja. Dann lass uns mal zu Enneagramm-Stil 8. Worüber denken diese Menschen nach, Pam?
Also das erste Wort, was für mich kommt, ist einfach das Wort Machen und Kontrolle über das Machen im Sinne von wer macht was, wie, wann. Das ist, glaube ich, so das Bild. Was ist zu tun? Was muss gemacht werden? Was ist die nächste Handlung, der Impulse der nächste Handlung? Die beobachten, wie die Handlungen gerade sind, ob die adäquat sind, ob die funktionieren. Musste man nicht eine andere Strategie nehmen? Und wenn man in Bewertung geht, dann natürlich, das wird gut oder nicht gut gemacht, richtig oder nicht richtig. Und dann eine Achtsamkeit für Gerechtigkeit dabei. Eine Achtsamkeit für was muss geschützt werden? Wo könnten Schwächere übervorteilt werden? Wo könnte es ungerecht sein? Und eine energetische, ähnlich wie die Faszination bei sieben, diese exzessive, enthusiastische Energie, die die Achter oft mitbringen in das, was die machen. Das ist so, was mir zuerst dazu einfällt, wenn ich über die Achter denke.
Hm.
Und auch wir erleben dieses solide Felsen der Brandung. Und was denken die? Was ist das Denken, was dahinter steckt? Es ist diese, also standhaft, so ein bisschen schwarz-weiß natürlich, so war das schon immer, so möchte es auch bleiben, ne, so, eine Standhaftigkeit, eine Tradition, ich weiß, wie es geht, so macht man das. Also, wenn man anfängt zu gucken, wo es lohnt sich, das nochmal hinzugucken. Das ist sicherlich an dem Punkt, was wir wunderschön erleben als Felsen der Brandung, was wir auch wirklich ist für uns sehr positiv, aber es ist natürlich auch ein Punkt, wo man nochmal hinschauen kann manchmal. Manchmal bräuchte es da ein bisschen Bewegung oder ein bisschen weniger. Ich habe recht, es ist der einzige richtige Weg. Und aber für diese neue Situation können wir auch mal anders machen. Hm. Und da könnte man auf die Nuancen von anderen vielleicht hinhören. Aber das Wort da drin ist Kontrolle, ne? Also, ja.
Ich finde, das ist sehr wichtig zu benennen. Also, was genau ist damit gemeint? Weil ich finde Kontrolle, also ja, ich stimme dir zu. Und ich glaube, dass Kontrolle ganz oft als Verhalten gesehen wird, das laut, krass, heftig, direktiv, stark, brutal. Also Kontrolle hat oft was Martialisches. Und es gibt natürlich in jedem Enneagramm-Stil in eine Richtung und in die andere Richtung alle Bandbreiten. Aber im Schnitt, wenn ich an unsere Seminare denke, an unsere Ausbildung denke, einfach an Achter in meinem Umfeld, dann sind das erstmal auch total freundliche, nette, irgendwie friedliche Menschen, die nicht sofort irgendwie austicken. Also im Gegenteil, eigentlich auch ganz dieses Fels in der Brandung durchaus ein riesen Grundlage ist für ihr Handeln, und die selber eine sehr große Bewertung und eine große Verurteilung haben über Lautstärke, Heftigkeit, Brutalität und solche Themen. Und ich glaube, das Wort Kontrolle, und ich will es deswegen davon entkoppeln. Also Kontrolle hat für mich nichts mit direktiver, ich sag mal fast schon diktatorischer Art, das Leben zu beschreiten, zu bedeuten, sondern Kontrolle im Sinne von, ich bin verantwortlich für etwas, ich fühle eine starke Verantwortung für etwas, das meine Werte entspricht, meine Sichtweise entspricht, meine Klarheit irgendwie, meine Position entspricht, und ich möchte, dass diese irgendwie in der Welt entweder wahrgenommen wird oder dass es eben in einer gewissen Art und Weise kontrolliert wird, dass es auch gut wird, dass es richtig wird. Und ob das dann wirklich sehr heftig wird oder ob es durch eine sehr manchmal auch unterstützende, freundliche, leise Worte passiert, das ist dann anders als das Wort, was wir mit Kontrolle meinen. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, diese Differenzierung.
Das ist eine sehr wichtige Differenzierung. Wenn ich es ganz einfach ausdrücke, Kontrolle kann auf der Level von Verantwortung gut Verantwortung nehmen für das, was die gut können, also Strukturen und der nächste Schritt. Und das hilft uns allen. Also ich bin immer dankbar, wenn eine Acht in meiner Nähe aufmerksam macht für, guck mal, man könnte das jetzt noch machen. Das würde es ein bisschen stabiler machen oder es würde schneller nach vorne gehen, was auch immer. Also ich finde Verantwortung, Kontrolle im Balance ist was sehr Wertvolles, was die Achten mitbringen. Und ja, natürlich, wenn die emotional reagieren auf Kontrollverlust, der Knopf ist ja leicht zu drücken. Wenn man zu schnell etwas verändern will, ohne das mit an Acht mitzunehmen, dann kann dieser Knopf schnell gedrückt sein. Und dann kann es sein, dass es eine Reaktion gibt. Und das kann dann emotionaler sein. Auf jeden Fall braucht es gute Bereitschaft für Gesprächsführung, wenn man mit einer Acht zu tun hat. Und wir tun oder wünschen etwas, bringen etwas rein, was eventuell nicht genau das entspricht, was der Acht gerade tut oder wünscht. Dann braucht es gute Gesprächsbereitschaft. Respektvolle, mit guter Information Gesprächsbereitschaft, ne? Um sie mitzunehmen.
Ja, und dann zu neun, oder? Noch?
Genau,
was,
genau.
Was sind die Themen? Was ist wichtig?
Ja.
Ich glaube, das ist die Hauptfrage, ne? Was ist wichtig?
Ja, Wichtigkeit, ne? Wichtigkeit.
Was ist wichtig?
Ja.
Wird
kombiniert mit den Bauchthemen. Ist es richtig? Ist es gut? Gerechtigkeit. Also die Neune haben genau die Themen, die die Achter haben. Das bemerke ich immer wieder und immer wieder. Die haben genau dieselben Themen als die Acht. Außer das Thema, das jede eigene Wichtigkeit, die hat nicht den Relevanz für die zum Beispiel für die Acht. Also die Neune stellen ihre eigene Wichtigkeit auch in Frage und haben Angst, sich zu wichtig zu nehmen und so weiter und so fort.
Ich glaube, da ist aber noch die Besonderheit, die Themen sind die gleichen. Also ist es auch, ist es gut, ist es richtig, meine Zugehörigkeit, mein Verantwortungsbereich, alles das.
Und ich habe recht. Ich habe recht, das darf man nicht übersehen, das Neune, das Bild von Neun. Aber wenn man einen Punkt hat, wo die glauben, dass die recht haben, dann sind die, ich finde, genauso wie die Achte auch, die können es gut vertreten, nur die sagen nichts. Die werden einfach irgendwie komisch, schweigsam, man könnte sagen, stur sein, aber es bewegt sich nichts.
Wobei ich schon glaube, dass die Häufigkeit, wo eine Neun überzeugt ist, recht zu haben und eine Acht, ist ein großer Unterschied.
Das stimmt, das stimmt.
Also bei einer 8 vielleicht, ein 9 einmal von 100 Mal würde sie vielleicht so reagieren, wenn überhaupt. Also
an dem Punkt, Philipp, sollten wir ganz vorsichtig sein. Also ich finde nicht, dass die 9er schwach sind. Wirklich nicht.
Nee, das habe ich nie gesagt. Das will ich auch nicht sagen.
Die sind nicht schwach. Also
das meine ich nicht.
Und nicht so selten, dass man das merkt. Also ich würde sagen, ich telefoniere einmal der Woche mit Penny und ich würde sagen, in jedes Telefonat bemerke ich es mindestens einmal. Manchmal zwei oder dreimal. Also es ist nicht so, dass es nicht vorkommt, ne? Meine Schwester, könnte man sagen, dieselbe Situation, geht ganz anders damit um. Sind wir jetzt eingefroren?
Nee, ich bin da, ich höre dir zu.
Ja, das war eben. Also ich würde vorsichtig sein, das so zu verallgemeinen mit Neun, weil ich finde, wenn man sie kennt, und dann erlebt man das schon ziemlich häufig.
Ja, also ich stimme dir zu. Ich sag das deswegen, weil ich sag's aus einem anderen Grund deswegen, weil ich finde, das Verständnis, was überhaupt eine Neun ist, ist, finde ich, nicht sehr differenziert in der allgemeinen Beschreibung zur Neun.
Ja.
Und wenn ich überlege, also ruhig sein und nichts sagen, ist noch nicht Enneagramm-Stil 9. Hm. Also nur weil ich das Gefühl habe, ich habe rechts und sag jetzt nichts, heißt das nicht, dass ich eine 9 bin.
Ja.
Und deswegen will ich da so ein bisschen wollte ich ein bisschen vorsichtig sein, diese Aussage zu tätigen, dass alle, die, ich sag mal, eine gewisse Sturheit haben, Neuner sind. Ja. Das finde ich, wäre auch nicht der Wahrheit entsprechend.
Ja.
Was ist, glaube ich, und wir kommen zurück auf diesen Punkt, über was machen die sich Gedanken? Über was macht sich Enneagrammstil 9 Gedanken? Es ist diese Unklarheit in ihrer eigenen Position. Was ist jetzt gerade wichtig? Was sollte ich tun? Was hat Priorität? Was ist meine Meinung? Was ist meine Position?
Ja.
Während eine 8 oder eine 1 oder vielleicht auch jeder andere Stil meistens oder oft dort eine gewisse Klarheit haben, zumindest innerlich, im Kopf, in meinen eigenen Gedanken weiß ich, was ich eigentlich will und meine klare Position. Ob ich sie dann laut ausspreche oder nicht, ist was anderes, aber ich weiß zumindest, was ich will.
Hm.
Und bei der Neuen erlebe ich oft, dass sie es gar nicht wissen, was sie wirklich wollen, und eher dieses sehr viel Kopfaktivität, sich damit zu beschäftigen, das rauszufinden. Rauszufinden, was will ich eigentlich? Ist es das? Ist es das? Ist es jetzt hier gerade wichtiger, das zu tun oder wichtiger, das zu tun? Und diese Unklarheit, würde ich sagen, ist ein viel größeres Merkmal für Neun. So. Und diese
Geschichte. Aber nicht, was man erlebt. Man erlebt es nicht. Erlebst du das sprachlich?
Du meinst.
Ich finde, das ist genau das, was so geheimnisvoll ist. Die haben diese unglaubliche Aktivität drin. Die wirken stoisch und ruhig, und da ist der Teufel los da drin. Aber wir sehen es nicht.
Das stimmt.
Und das finde ich schon wichtig.
Du bist eher in der Außenwirkung. Ich bin komplett nur beim Innenleben. Okay. Ich war nur aus Sicht der Neun selber.
Aber es ist wichtig für das Bild, was wir von Neun haben, dass wir das erleben es nicht. Das hat mich immer erstaunt, langsam zu begreifen, dass die eigentlich ein ganz aufgeregtes Innenleben haben. Aber die wirken immer so stoisch und ruhig und man sieht es nicht, ne?
Da kann ich jetzt wiederum komplett bestätigen.
Ja, ja.
Komplett bestätigen. Nach außen sieht das sehr, sehr entspannt und ruhig aus. Unaufgeregt.
Ja, das Wort stoisch passt ganz gut.
Mhm.
Und natürlich dieses langsame Sprechen, was dabei rauskommt. Das ist, was wir bemerken. Ein langsames, ruhiges Sprechen, was wir oft, also ich habe es sehr angenehm gefunden. Mit der Zeit und über Jahre kann es sein, dass man einen Moment Ungeduld spürt oder, ne? Aber, auf jeden Fall ganz anders, als was drin los ist. Man könnte sagen, bei einer 8 weiß man es sofort, weil es eher nach außen kommt. Es wird ausgedruckt, also ein bisschen extrovertierter, aber auch nicht bei aller 8er. Aber bei 9 ist es eher eine Innenaktivität.
Ja, haben wir das damit... Gibt es noch Themen, wo du sagst, die Neun, das ist so ein Thema, das sie immer wieder beschäftigt? Oder haben wir das gut?
Haben wir das gut beschrieben, womit das Kopfzentrum beschäftigt? Vielleicht wiederhole ich mich jetzt. Du kannst ja gucken, wenn du... Aber das heißt, die haben mir beschrieben, das ist wie eine Waage im Kopf. Und es kommt, oh ja, ich könnte jetzt mal rausfahren, eine Tasse Kaffee trinken von der Autobahn und gleichzeitig Benzin nachfüllen. Ja, aber... In 50 Kilometer könnte ich das auch, dann wäre es eine kurze Pause bis zum nächsten. Also dieses Für und Gegen, immer so rechts und links in diese Waagschalen kommen, dass es nicht wirklich landet mit einer klaren Entscheidung. Und das ist sehr anstrengend. Das ist, haben wir das gut beschrieben?
Ich finde, das war jetzt ein schönes Beispiel noch, Ergänzung, ja. Also ich finde, das hat es nochmal plastischer gemacht, was ich versucht habe zu beschreiben mit der Position, ja.
Und das ist es, was für die anstrengend ist, ne, weil es einfach ständig läuft.
Ja. Ja, dann sind wir einmal durch die Enneagramm-Stile durch. Worüber denken die Stile nach? Ich finde, das war eine trotz einer Zwischenunterbrechung in der Aufnahme fand ich das doch immer wieder schön, darüber nachzudenken, auch so die Stile nochmal zu reflektieren, durchzugehen. Gibt es noch Abschlussworte, die du...
Ja, unbedingt. Was mir, also ich möchte einfach sagen, lass uns das benennen. Das ist ein bisschen zwanghaftes Denken oft. Und das ist einfach ein Zeichen, wenn wir bemerken, dass wir bei unseren Themen beschäftigt sind. Es lohnt sich immer, sich kurz zu erden, einen tiefen Atemzug zu nehmen, sich innerlich zu beruhigen, Akzeptanz und Wohlwollen, lass dein System zur Ruhe kommen. Kopfzentrum kommt auch zur Ruhe. Und dann ist wahrscheinlich, dass das Wichtigste wieder da ist. Und das, glaube ich, ist eine gute Praxis. Wenn ich bemerke, dass Sie gerade beschäftigt sind, mit, wie kann ich jemand helfen oder was auch immer, dann mache ich das auf jeden Fall. Einfach um zu gucken, ja, was ist das Wichtigste. Und dann kommt tatsächlich, was gebraucht wird. Das ist ein bisschen was anderes.
Hm.
Zum Beispiel diese Idee von Innovation. Was hindert uns? Und ja, das kam, indem ich einfach einen tiefen Atemzug gemacht habe. Und also man bekommt schon neue Ideen dann.
Ich glaube, wir haben wieder, das ist immer das Schwierige, ne? In diesem Kontext, wo du gerade gesagt hast, dieses zwanghafte Denken, diese Gedankengebäude, die sich um ein bestimmtes Thema drehen, und zwar so, dass es vermeintlich nie zu Ende gedacht wird, ne? Unsere schöner Reaktionskreislauf, Rumination und so weiter. Es ist tatsächlich eine Form von Kontrolle. Und zwar jeder Enneagramm-Stil kontrolliert nur andere Themen. Und in diesem Kontext des Denkens ist es die Kontrolle über meine eigenen inneren Angstzustand. Also wenn ich nämlich dieses Kontrolle loslasse, dieses Denken loslasse und etwas anderes tun würde, als meine Enneagrammstruktur mir sagt, würde automatisch Angst und eine gewisse innere Not in meinem System starten, Kontrollverlust aufkommen. Hilflosigkeit, alle diese Worte, die damit zu tun haben. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du sagst, wenn man diesen Punkt erkennt, ich denke gerade sehr eng und zwanghaft über ein bestimmtes Thema nach, dass dann da auch ganz schön viel Kontrolle im System ist, nicht irgendwo eine gewisse Verletzung oder Angst zu erfahren. Mhm. Also das auch immer wieder, deswegen dieses Durchatmen ist, glaube ich, einfach der Gamechanger für alles.
Ja. Danke für die Ergänzung auf jeden Fall.
Okay, Pam, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Ja, danke, Philipp. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ist gut. Ciao.